Ein toller Anblick. Und nach diesem wunderschönen Anspiel ist das keine Beleidigung, wenn ich sage, liebe Kamele. Das stimmt wirklich. Das ist etwas, was mich am Trautenhof fasziniert. Hier fragt man nicht, ob du Lutheraner oder Katholik bist, Baptist oder Altpietist oder reformiert oder orthodox oder als wäre das wichtig. Aber in den Kirchen spielt das eine große Rolle, sich abzugrenzen von den anderen, die nicht rechtgläubig sind. Es geht nicht um richtigen Glauben, es geht um richtige Liebe. Und wenn die stimmt und uns verbindet, dann ist das die Wasserquelle, aus der wir schöpfen. 40 Jahre. 40 ist eine Symbolzahl in der Bibel. Und sie steht, und jetzt seien Sie nicht entsetzt, für Umkehr, für Buße und für Neuanfang. Ich bin 50 Jahre Christ. Und das Erste, als ich mich vorbereitete, fiel mir ein, die Versuchungsgeschichte Jesu. 40 Tage in der Wüste. Und dann kommt der Teufel. Und er hat Hunger, der Jesus hat 40 Jahre, Tage nichts gegessen. Und dann sagt der Teufel, du, wenn du Gottes Sohn bist, dann könntest du aus Steinen Brot machen. Und ich denke mir, in den 50 Jahren meines Christseins bin ich oft dieser Versuchung erlegen. Nicht darauf zu vertrauen, dass Gott zu aller Zeit für mich sorgen wird, sondern selber zu sorgen, wie ich aus all dem Brot mache und am besten noch Kuchen. Und oft bin ich dieser Versuchung erlegen. Jesus nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ist seine Antwort. Und dann führt er ihn auf die Zinne des Tempels. Spring herab. Es steht geschrieben, dass er dich die Engel auf Füßen tragen, dass dein Fuß an keinen Stein stößt. Wie oft habe ich Gott herausgefordert, habe gesagt, ich würde jetzt gerne wollen, Jesus, dass du mitten durch die Veranstaltung kommst und alle dich sehen. Und ich dich nicht besonders beschreiben müsste. Stell dich doch selber vor. Und er hat mir dann gesagt, nein, das Wort, mehr nicht. Es gibt nur das Wort. Den sollen sie hören. Oder als er auf die Zinne des Tempels steht, am hohen Berg steht und sagt, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann werde ich dir das alles geben. Erfolg. Er sagt, glauben Sie nicht im Ernst, dass wir Prediger frei von Eitelkeit sind. Ich bin versucht. Und wie oft in meinem Leben bin ich den Versuchungen erlegen. Ja, ich stehe vor Ihnen und als Glaubensheld, als großer Prediger, Sie können nicht in mich hineingucken. Oft weint in mir alles. Und ich bin entsetzt über meinen Kleinglauben. 40 Jahre Zeit der Buße, Umkehr des Neubeginns. Ich glaube, ich brauche diese Umkehr und die Buße jeden Tag. Weil ich merke, wie gering mein Glaube ist. Ich kann keine Berge versetzen. Allerdings habe ich es auch noch nicht probiert. Wir könnten ja mal versuchen. 40 Jahre Wüstenwanderung. Endlich befreit aus Ägypten. Befreit aus der Knechtschaft. Gott will nicht, dass seine Leute Knechte sind. Und durch ein Wunder werden sie errettet und können losziehen und Pharao muss nachgeben. Und dann stehen sie vor dem Roten Meer, lesen sie nach in der Bibel und sie sehnen sich zurück in die Knechtschaft Ägyptens, weil sie glauben, durch das Meer kommen wir nie. Ich weiß noch, wie ich Christ geworden bin. War hin und weg sehr spektakulär, ich werde es nicht erzählen. Und schon am nächsten Tag hast du dir das nicht alles eingebildet. Da war das Rote Meer. Da kommst du gar nicht durch, ein Leben lang. Ich war traurig über mich. Und dann ging Mose auf einen Berg, übrigens 40 Tage, und empfing die guten Weisungen Gottes, die Gebote, und kam mit den Geboten runter. Und sein Volk hat inzwischen goldene Kälber gegossen und angebetet. Und ich spüre, wie oft ich dieses Gebot Gottes, diese guten Weisungen hochhalte, sie anderen predige. Und ich selbst bin an so vielen Geboten gescheitert, ich könnte verzweifeln. Ich frage mich, bin ich noch Christ oder rede ich nur davon? Spielt es in meinem Leben noch eine wirkliche Rolle? Und wie bin ich eigentlich Christ geworden? Also wenn mir jemand vor 50 Jahren gesagt hätte, dass ich hier irgendwo auf der Kanzel stehe und Pastor bin, ich hätte sie ausgelacht. So wie das mir am Strand passiert ist an der Ostsee. Ich war mit meiner Frau ein paar Tage in Mecklenburg an der Ostsee. Neben mir lagen ein paar andere Leute, ein netter Herr. Wir kamen ins Gespräch. Was sind Sie von Beruf? Pastor? Sie sind Pfarrer? Ah, so sehen Sie aber nicht aus. Ich dachte, wie sieht ein Pfarrer aus? Ich bin Christ geworden, vielleicht weil mein Elternhaus christlich war. Meine Eltern waren ganz fromm. Für mich eine Prise zu fromm. Aber ich habe eine christliche Tradition genossen. Kindergottesdienst, Konfirmation. Und das war für mich ein großer Tag, die Konfirmation. Ich habe das sehr ernst genommen. Also könnte das vielleicht sein, dass ich aufgrund meiner christlichen Prägung am Ende Christ geworden bin. Nee, da ist was dran, ja. Aber ich kenne so viele Leute, einschließlich meiner Geschwister, die aus einem christlichen Elternhaus kommen und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Es spielt eine Rolle, aber das ist nicht der Grund, warum ich Christ bin. Ich könnte sagen, ich habe mit Christen gute Erfahrungen gemacht. Da ist auch was dran. Übrigens auch schlechte. Ich habe mir so dusselige Ratschläge von Christen bekommen, dass ich gesagt habe, ich suche einen normalen Menschen auf. Aber ich erinnere mich, als meine Schwester ich war 6 Jahre, am Tag vor ihrer Konfirmation starb, Blinddarmdurchbruch. Da haben meine Eltern getrauert, aber diese Trauer war nicht abgrundtiefer Schrei, sondern ein stilles Trauern. Da nahm ich meine Mutter ins Schlafzimmer und zeigte ein Bild meiner Schwester, da saß sie auf einem Korbstuhl und sagte, guck, das ist Renate, die ist jetzt im Himmel. Seitdem weiß ich übrigens, dass es im Himmel Korbstühle gibt. Ich habe im Iran Katastrophen erlebt, die sicherlich einen Ausschlag gegeben haben. Aber ich kenne Menschen, die in Katastrophen genau das Gegenteil erfahren haben. Ein Bauer in meiner Gemeinde, in der ich mal 10 Jahre war. Einziger Sohn. Fährt mit dem Moped vom Hof, war 16 Jahre alt und wird vom Trecker überfahren, vor den Augen seines Vaters. Der Mann war regelmäßiger Gottesdienstteilnehmer. Danach kam er nie mehr. Auch solche Katastrophen sind Anlass zum Glauben, aber nicht unbedingt zwangshaft. Ich habe nachgedacht, das war bei mir etwas schwieriger. Ich war kein guter Schüler, aber habe dann also nachgedacht über Glauben. Und da waren wirklich viele dolle Gedanken dran, die mich fasziniert haben. Die Lehre der Kirche ist nicht so dusselig, wie viele lächelnd meinen. Da ist viel Wahrheit drin. Aber andere Leute haben auch nachgedacht und sind zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Ja, Sehnsucht hatte ich, wer hatte nicht Sehnsucht nach Liebe, nach Angenommensein? Aber ich kenne so viele Leute, die mit so einer Sehnsucht alt werden und sterben und nie zur Erfüllung, nie zum Wasser des Lebens kommen. Warum bin ich Christ? Haben Sie sich das auch mal gefragt? Ich erinnere mich noch so in den Anfangsjahren, wie dann so junge Leute auf der Bühne standen und sagten, und dann bin ich zum Glauben gekommen und alles änderte sich und ich bin jetzt so fröhlich und früher war ich so traurig. Allein schon die Formulierung, ich bin zum Glauben gekommen, finde ich verdächtig. Wissen Sie, ich habe im Laufe meines Glaubens gelernt, dass ich nicht an Gott glaube, sondern Gott an mich glaubt. Dass ich mich nicht zu Gott bekehrt habe, sondern Gott sich zu mir bekehrt hat. Ich habe nicht Gott gesucht und ihn endlich gefunden. Ich bin stolz darauf, ich bin jetzt Christ. Sondern Gott hat mich gesucht und endlich gefunden. Wenn Sie die Bibel aufschlagen und daraufhin mal untersuchen, Adam, wo bist du? Hat Albrecht gerade gesungen. Adam versteckt sich. Adam. Gott wollte dir nicht wehtun. Er wollte dich nicht zur Rechenschaft ziehen. Er wollte dich umarmen und sagen, du kann passieren. Komm, ich mach das wieder in Ordnung. Warum bist du geflohen? Die Geschichte wäre anders gelaufen. Als der Kain seinen Bruder ermordete, gibt Gott ihm ein Zeichen. Niemand soll sich an dir rächen. Und die ganze Geschichte im Alten und Neuen Testament ist eine einzige Geschichte eines Gottes, der sich nach seinen Menschen sehnt. Und als ich das begriffen habe, dachte ich, Mann, wie musst du wertvoll sein, dass Gott den Himmel zerreißt, um dir zu begegnen. Und Sie können mir glauben, ich war ziemlich menschenscheu und mit vielen Selbstzweifeln behaftet. Aber als ich begriffen habe, dass Gott Sehnsucht nach mir hat, dass es ihm nicht gut geht, weil ich nicht bei ihm bin, da dachte ich, boah, was muss ich wichtig sein? Da haben Sie darüber mal nachgedacht, dass nicht Sie zum Glauben gekommen sind, sondern in Christus Gott zu Ihnen mit dem Glauben kam. Das ist nicht einfach eine feinfühlige andere Formulierung. Davon hängt unwahrscheinlich viel ab. Was ich gefunden habe, kann ich verlieren. Was ich ergriffen habe, kann ich fallen lassen. Und was ich glaube, kann ich bezweifeln. Und von Zweifeln weiß ich viel. Und von Fallen lassen weiß ich viel. Aber wenn das stimmt, dass mein Glaube gar nicht mein Glaube ist, sondern Gottes Wille ist und dass er mir diesen Glauben gegeben hat, weil er mich braucht, dann darf ich darauf vertrauen, dass das, was Gott gibt, er nie mehr weggibt, nie mehr zurücknimmt. Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch irgendeine andere Kreatur. Und nicht, weil ich so gut glaube. Und nicht, weil ich nicht irgendwann und immer wieder Zweifel habe. Und nicht, weil ich nie schuldig werde. Oh nein. Sondern weil ich darauf vertraue, dass was Gott einmal zugesagt hat, er ganz sicher hält. Er hat in Sehnsucht Ja zu mir gesagt. Und dieses Ja nimmt er nie zurück. Und wenn ich besoffen im Strafengraben läge und schreien würde, verflucht sei Jesus Christus. Seine Hand ist über mir und lässt mich nicht. Denn Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Treue Gottes ist es, was mein Leben trägt. Gott hat Sehnsucht nach mir gehabt. Und wenn Sie die Geschichten Jesu mal sehen, er musste nach Jericho. Er musste. Er hätte auch anders gehen können. Aber er wusste, da ist der Zachäus. Und ich muss eilend in dein Haus, Zachäus. Steig herunter von deinem Baum. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Nicht, weil der Zachäus zu Jesus gekommen ist, sondern weil Jesus zu Zachäus gekommen ist. Und denken Sie an die Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen. Samaritanerin, Ehebrecherin. Und Jesus muss durch Samaria reisen. Hätte er nicht gemusst, es gab kürzere Wege, aber er musste diese Frau treffen. Um ihr dann zu sagen, dass er Wasser des Lebens ist. Und die Frau rennt zurück und sagt, kommt und seht, wen ich getroffen habe. Er hat mir gesagt, was ich bin und mich nicht verurteilt. Nicht die Frau ist zu Jesus gekommen, sondern Jesus zur Frau gekommen. Und die ganzen Beispiele, die Jesus in Lukas 15 erzählt, sind ja Märtyrer der Auslegungsgeschichte. Ach, dieses arme Schaf, was sich da so verlaufen hat. Und der liebe Heiland kommt und holt es aus den Dornen. Nein, das Schaf fühlt sich sauwohl, endlich von der Herde weg zu sein und eigene Wege gehen zu können. Das hatte kein Problem. Aber der Hirte hatte ein Problem. Der musste abends 100 Schaf abliefern und nicht 99. Und der steigt durch die Dornen. Nicht das Schaf ist zum Hirten gekommen, sondern der Hirte zum Schaf. Und das mit dem Groschen, das Haushaltsgeld, was die Frau verloren hat, was irgendwo unterm Sofa lag, der Groschen fühlte sich doch sauwohl da. Wird nicht begrabbelt, liegt da in Ruhe. Der hatte kein Problem. Die Frau hatte ein Problem. Ihr fehlte das Wirtschaftsgeld. Und deshalb hat sie sich lächerlich gemacht, das ganze Haus auf den Kopf gestellt, bis sie endlich ihren Groschen hatte. Er hatte Sehnsucht nach uns, nicht wir nach ihm. Und die schönste Geschichte überhaupt im Neuen Testament, die Jesus erzählt, die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Sohn hatte doch kein Problem. Ja, ja, na, zum Schluss ist er gegen die Wand gelaufen, das ist mal so im Leben. Aber der hat in Saus und Braus gelebt, war glücklich, sich emanzipiert zu haben vom Alten und nicht unter der Knechtschaft des Hofes zu leben und konnte Geld ausgeben, so viel er wollte. Der Vater hatte ein Problem. Das hat sein Sohn gar nicht gesehen, dass der Tränen in den Augen hatte, als er vom Hof ging. Und da hat er da gesessen und immer in die Richtung geguckt, wo der Sohn weggegangen ist. Gott hat ein Problem. Nicht wir. Und darum ist die Sehnsucht Gottes das, was mein Leben trägt und was meinen Glauben ausmacht. Ich verlasse mich nicht auf das, was ich kann und das, was ich glaube. Ob ich morgen noch glaube? Weiß ich nicht. Aber dass Gott morgen noch treu ist, das weiß ich. Und darauf verlasse ich mich. Warum bin ich Christ? Nicht, weil ich mich so bemüht habe und den Glauben und so viel nachgedacht habe und ein christliches Elternhaus habe. Nein, ich bin Christ, weil Gott Sehnsucht nach mir hatte. Und darum vertraue ich darauf, dass ich bei ihm bleibe. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Aber hat die Treue Gottes nicht doch am Ende Grenzen? Gibt es nicht Geschichten in der Bibel, wo Menschen treu sind und dann am Ende doch nicht ans Ziel kommen, in die Ewigkeit? Ich denke da an Matthäus 25, die Gleichnisse von den törichten Jungfrauen, die als der Bräutigam zu spät kommen, nicht etwa sagen, hat er Pech gehabt, sondern die noch schnell in die Stadt gelaufen sind, noch Öl kauften, damit sie nun auch die Lampen entzünden können, wenn der Bräutigam kommt. Und dann ist er gekommen, wenn sie gerade einkaufen waren, die Tür ist zu und Schloss aus. Kann uns das nicht auch passieren? Oder denken Sie an den Kaufmann, der über Land zog und seinen Mitarbeitern Funde gab, mit denen sie wuchern sollten. Und am Ende hat einer nur vergraben, weil er Angst hatte vor dem Kaufmann, wenn er abrechnet. Und ihm wurde das noch genommen, was er hatte, und dann wurde er in die Grube geworfen. Gibt es nicht solche Geschichten in der Bibel? Ja, die gibt's. Aber die wollen nicht die Zukunft beschreiben. Was Gott einmal festhält, hält er in Zeit und Ewigkeit. Sondern die wollen die Gegenwart verändern. Jesus gebraucht diese Geschichten, um den Juden zu sagen, hier, euer Messias ist mitten unter euch und ihr merkt es nicht. Augen auf! Oder er will uns Christen sagen, ihr habt so viele Gaben bekommen. Und als der Herr dann wegging, um wiederzukommen, wollte er, dass wir mit diesen Gaben wuchern. Nun tut was! Und diese andere schönste vielleicht der Gleichniserzählungen, wo die Schafe von den Böcken getrennt werden. Herr, wann haben wir dich durstig gesehen? Wann haben wir dich ohne Kleidung und im Gefängnis gesehen? Und was sagt denn der Herr? Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und er will uns die Augen öffnen. Nimmt keine Grenzen wahr, sondern eure Liebe soll grenzenlos sein und ihr dient mir da, wo er anderen die anderen liebt. Merken Sie, diese Geschichten dürfen Ihnen keine Angst machen. Was er zusagt, hält er. Und wenn er einmal gesagt hat, ich habe dich erwählt und nicht ihr habt mich erwählt und ich werde dich festhalten, denn Gott ist treu, verlassen Sie sich darauf und dann lesen Sie die Geschichten, die bedrohlich sind. Sie wollen ihnen nicht sagen, dass Gott sie am Ende doch fallen lässt, sondern sie wollen ihnen Mut machen, mit ihren Gaben zu wirtschaften, ihnen Mut machen, zu erkennen, wie Christus mitten unter uns ist, ihnen Mut machen, zu sehen, dass all die Menschen unsere Brüder sind und wir nie Grenzen aufbauen sollen und ausschließen. Ich lebe von der Sehnsucht Gottes. Ich lebe von der Treue Gottes. Und darum habe ich Mut, auf die Kanzel zu steigen. Nicht um von meinem Glauben zu reden, da ist nicht viel, sondern um von seiner Treue zu schwärmen. Und ich hoffe, dass Gott Ihnen die Herzen aufgemacht hat und Sie etwas von dieser Treue Gottes jetzt im Augenblick hier im Trautenhof spüren. Die Organisation ELOPS hat ein Gebet. Das liegt auch draußen aus. Und das Gebet ist das Erste, was ein Mensch hinter sich lässt, das Letzte, was ein Mensch hinter sich lässt, wenn er sich dem Glauben entfernt. Und es ist das Erste, was er wieder beginnt, wenn er sich dem Glauben ganz vorsichtig nähert. Nicht öffentlich, so ganz leise. Gott, wenn du bist. Ja? Da ist ein Gebet, was Sie sprechen können, wenn Sie sagen wollen, Herr, ich danke dir dafür deine Treue. Das heißt, Herr Jesus Christus, höre mein Gebet. Dir übergebe ich mein Leben. Mit allem, was ich bin und habe, mit allen Grenzen, mit allen Lasten, mit Begabungen und Möglichkeiten. Vergib mir meine Schuld und hilf mir zu vergeben. Bleib nah bei mir. Ich will dir treu sein. Und Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinem Lebensweg. Amen. Antworten Sie so auf die Sehnsucht Gottes und es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Amen.